Ja, einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Ich freue mich, dass ihr hierher gekommen seid, weiter in dieser Reihe unterwegs mit meinem Hirten und möchten heute in einen weiteren Teil hineinschauen, der uns vermutlich auch ein Stück weit herausfordern wird, weil wir darin so einen Bezug auch sehen zu unserem eigenen Leben. Und in den letzten zwei Wochen haben wir uns eigentlich so diesen Weg der Leitung und der Führung unter dem guten Hirten angesehen, wie er uns den Weg vorgibt, wie er uns den Weg führt und leitet. Wir haben einerseits das Tal des Todes gesehen, aber auch ganz konkret beim letzten Mal die Werkzeuge, mit denen er uns auf diesem Weg tröstet. Die Werkzeuge, die uns Hilfe und Trost sind. Den Stecken, der das Wort Gottes aufzeigt, und den Stab, der uns den Heiligen Geist lehrt. Und so ist es in unserem Leben immer wieder, dass wir gar nicht mehr brauchen, um getröstet zu sein, gar nicht mehr brauchen, damit es uns gut geht bei unserem Hirten, als ganz einfach das Wort Gottes zu haben, das uns tröstet, und den Geist Gottes zu haben, der uns leitet. Und heute wendet sich dieses ganze Thema mehr auf einen anderen Aspekt von diesem Psalm hin, die Gemeinschaft mit unserem Hirten am Tisch. Wie es ist, zu essen am Tisch des Herrn. Das möchten wir uns heute gemeinsam ansehen, und ich möchte gerne auch diesen Psalm wieder vorlesen mit diesem Fokus heute. Lest gerne mit mir schon einmal mit. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn auf immer da. Soweit dieser Psalm. Und ich weiß nicht, wie es dir selbst geht, aber für mich ist es so, ein Großteil meines Lebens verbringe ich am Esstisch. Mit Abstand. Ein Großteil meines Lebens verbringe ich damit, am Tisch zu sitzen und dort Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben. Gutes Essen, gute Gemeinschaft, eine gute Zeit. Es gibt kaum schönere Dinge, mit denen man seine Zeit füllen kann. Ist das nicht manchmal sogar der Ort, an dem wir sagen würden, dort lerne ich Menschen richtig gut kennen. Dort habe ich eine richtig gute Zeit, richtig gute Gemeinschaft. Dort kann ich freier reden, Dinge teilen und Dinge hören. Bei einer guten Tischgemeinschaft, da darf man Dinge erzählen, da darf man Dinge hören, da darf man mit eintauchen in diese Gemeinschaft und all die ganzen guten Köstlichkeiten genießen, die es dort gibt. Und stell dir vor, du bist eingeladen an den Tisch Gottes. Ein vollkommener Gott, der in Ewigkeit thront. Und dort dürfen wir sein. Eine erfüllende Gemeinschaft mit diesem Gott an seinem Tisch zu haben. Es kann wahrscheinlich nichts Schöneres geben. Es kann wahrscheinlich nichts geben, das uns mehr erfüllen könnte, das uns mehr helfen könnte, mehr trösten könnte, als eines Tages zu sagen, ja, ich sitze an diesem Tisch Gottes und darf dort zur Ruhe kommen. Und darum soll es heute genauer gehen, um genau diese Aussage. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Und wir möchten zuerst sehen, was ist denn dieser Tisch des Herrn? Und was sagt die Bibel denn allgemein zu diesem Tisch des Herrn? Es gibt verschiedene Dinge, die wir dabei beachten wollen. Aber ich möchte kurz zuvor darauf eingehen, wie haben die Hirten das gedeutet? Oder wie könnten wir das verstehen aus der Sicht eines Hirten, diese Bedeutung des Tisches. Wenn wir in die Rolle eines Hirten schlüpfen, dann wissen wir, oder wir können es wissen, dass es bei dem Tisch eine sehr weitläufige Bedeutung hat. Der Hirte, er freut sich in den Sommermonaten, wo er dann hinaufgehen kann auf diese höher gelegenen Weiden, und er will seine Schafe dort an diese oberen Stellen bringen, und er geht erst durch die Täler hindurch, um irgendwie dort hochzukommen in diese höheren Stellen für gute Weiden für seine Schafe. Und es gibt gewisse Schafzuchtgebiete, einerseits in Amerika, aber auch in Europa, wo sich besonders gute, fruchtige Weiden auf hochgelegenen Gebieten finden. Und es gibt in unterschiedlichen Gebieten, das ist ganz interessant, dass man von diesem Wort Mesa spricht. Einerseits im Spanischen, aber auch in Swahili, und beides bedeutet jeweils Tisch. Man spricht von diesen Gebieten und meint damit einen Tisch, umgangssprachlich. Von diesen verschiedenen Sprachen hat sich das so eingebürgert. Dieses Wort wurde also auch dazu verwendet, auf einer höher gelegenen, abgeflachten Berg diese großen Weiden zu sehen, wo die Hirten ihre Schafe gerne hinbringen wollten. Und auch wenn diese Weiden sehr schwer zugänglich waren für sie und abgelegen waren, haben die Hirten das in Kauf genommen, dort hochzuwandern, mit ihren Schafen sie dorthin zu führen, weil es ihnen dort am Ende sehr gut gehen wird. Sie haben es in Kauf genommen, durch diese dunklen Täler hindurchzuwandern, durch komplizierte Wege zu gehen mit ihren Schafen, weil sie wussten, dort oben ist die beste Weide. Dort oben wird es gut gehen, dort oben ist dieser Tisch. Es war also ein Ort, wo der Hirte genau wusste, durch welche Täler er gehen muss und welchen Weg er gehen muss, welche Schwierigkeiten und welche Herausforderungen auf ihn warten werden, aber es war es ihm wert. Es war es ihm wert, diesen herrlichen Ort dadurch zu gelangen, wo es den Schafen sehr gut gehen wird und wo der Hirte weiß, dort wird Ruhe einkehren. Dort werden sie Geborgenheit erleben. Dort wird es den Schafen gut gehen. Und wenn also diese Schafe an diesen Ort gelangen könnten, wo sie sich besonders gut aufhalten können, wo sie gut und sicher weiden können, dann würde es ihnen dort so gut gehen, dass sie dort auftanken, zur Ruhe kommen, dass sie es genießen können, dass sie dort einen Ort der Sicherheit und der Geborgenheit und des Schutzes mit ihrem Hirten erleben können. Und das ist die ursprüngliche Bedeutung, was auch David gemeint haben könnte mit diesem Tisch. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann fallen uns mehrere Bedeutungen auf oder mehrere Sichtweisen auf, wo uns dieser Tisch Gottes auch schon begegnet. Es sind ganz verschiedene Stellen, im Alten Testament auch vor allem. Wir sind in der Predigtreihe noch nicht so weit, Exodus 25 dauert noch ein bisschen, aber dort lesen wir vom Schaubrottisch im Heiligtum Gottes. Also Gott gibt Mose und dem Volk Anweisungen und den Auftrag, dass sie die Stiftshütte bauen sollen. Und dort in dieser Stiftshütte unter den Geräten war auch der Schaubrottisch, ein Tisch aus Akazienholz mit 4 goldenen Ringen überzogen mit Gold. Und an diesem Tisch sollten Schaubrote liegen. Sie sollten beständig alle Zeit dort sein, vor Gott, vor den Menschen, damit dort die Sichtweise immer mehr sichtbar wird. Gott versorgt sein Volk. Dieser Tisch im Heiligtum Gottes sollte zeigen, Gott versorgt sein Volk alle Zeit. Sie sind sicher, sie sind geborgen, er versorgt sie mit Brot und Leben. Ein gedeckter Tisch, alle Zeit ein gedeckter Tisch. Das sollte das Symbol sein, ein gedeckter Tisch für das Volk Gottes. Und dann war es so, dass immer zum Sabbat 12 neue Brote auf diesen Schaubrottisch gelegt wurden, stellvertretend für die 12 Stämme, dass Gott sie versorgt und ein Zeichen dieser vollständigen Versorgung und der Gegenwart Gottes war. Nun, diese Brote, sie waren heilig und nach dem Gesetz, es ist dort festgeschrieben in 3. Mose 24, nur die Priester davon essen durften. Und auch nicht gleich, sondern erst, wenn die alten Brote wegkamen und die neuen darauf kamen, durften sie die alten Brote essen. Es war kein allgemeiner Gebrauch, aber sie durften das, die Priester, sie durften das tun. Und jetzt, wenn ihr ein Verständnis von der Bibel habt, dann kennt ihr vielleicht diese merkwürdige Geschichte von David, der unterwegs ist, der auf der Flucht ist vor König Saul und dann dazu kommt, weil er getötet werden will und er und seine Männer so hungrig sind, sie in 1. Samuel 21 von diesen Broten essen, von denen sie nicht essen dürfen. Und Abimelech gibt ihnen dieses Brot, weil keins da ist, außer dem geheiligten Brot. Und nach dem Gesetz war das eben verboten. Aber das ist noch gar nicht so merkwürdig. Im Alten Testament sind unglaublich viele merkwürdige Geschichten geschrieben, für die wir nicht so viele Antworten haben. Problematisch wird es deshalb, weil Jesus diese Geschichte aufgreift. Jesus behandelt diese Geschichte in Matthäus 12 unter anderem, wo er von anderen Menschen, Juden, angegriffen wird, er und seine Jünger, weil sie am Sabbat Ähren pflücken und sie essen. Nun, dabei macht Jesus dann deutlich letztendlich und bezieht sich auf diese Geschichte mit den Worten, in Matthäus 12, Vers 7 heißt es, wenn ihr aber erkannt hättet, was das ist, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so hättet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt. Jesus verurteilt also innerhalb dieser Geschichte David nicht dafür, dass er es nicht getan hat. Oder dass er es getan hat. Er verurteilt ihn nicht dafür und kreidet es ihm nicht an. Einerseits war es nicht erlaubt für David und seine Männer, an diesen Ort zu kommen, an diesen Tisch Gottes zu kommen und diese Brote zu essen. Aber Jesus verurteilt es nicht, sondern der Priester, er gab ihnen dieses Brot und er gewährte ihm den Zugang, obwohl es eigentlich nicht erlaubt war. Und hier wird es so wichtig. Jesus sagt, Gott will Barmherzigkeit. Er will Barmherzigkeit für die, die es brauchen. Und er lässt aus Gnade, so wie es scheint, dieses Brot von David und seinen Männern essen, weil es ihm nicht einfach nur darum geht, dass wir Ergebnisse erzielen, dass unser Handeln dem Gesetz entspricht, sondern es geht noch viel mehr darum, dass wir das gar nicht können. Gott will Barmherzigkeit. Sehr gut, dass ich diese Geschichte nicht im Detail erklären muss, weil sie ist wirklich schwierig. Vielleicht kommen wir irgendwann anders mal dazu. Aber das zeigt es so sehr hier, diesen Schaubrottisch, den das Volk Gottes sehr gut kannte. Ein Zeichen dafür, dass Gott versorgt. Ein Zeichen dafür, dass Gottes Versorgung alle Zeit da ist, alle Zeit bereit ist für sein Volk. Aber leider auch ein Problem. Missbrauch an diesem Tisch des Herrn. In Maleachi wird das etwas beschrieben. Es wird sichtbar an dieser Stelle, dass Gott sein Volk dafür kritisiert, dass sie nicht gut mit dem Tisch Gottes umgehen und dass sie ihm keine Ehre geben. Und ich möchte diese Verse einmal vorlesen. Maleachi 1, Vers 6 und 7. Hier heißt es, ein Sohn soll den Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich denn Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich denn Herr bin, wo ist meine Furcht, spricht der Herr der Herrscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet und doch sprecht. Womit haben wir deinen Namen verachtet, die ihr unreines Brot auf meinen Altar darbringt und dort sprecht, womit haben wir dich verunreinigt, damit ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verächtlich. Also hier kritisiert Gott sein Volk und die Priester dafür, dass sie diesen Tisch Gottes nicht schätzen, diesen Altar nicht schätzen, wo sie unheiliges, unreines Brot dorthin bringen, sie Gott keine Ehre geben, sie ihn nicht fürchten, sie rauben Gottes Ehre an diesem Tisch. Und Gott tadelt sie dafür, dass sie ihn nicht fürchten, dass sie ihn verachten. Aber wenn wir das weitergehen, dann entwickelt sich dieses Bild des Brotes auch dahin, natürlich, dass Jesus sich selbst vorstellt als das Brot des Lebens. Und er sich als Brot des Lebens hingibt. Und das wird so deutlich, ein bisschen hatten wir das auch schon letzte Woche in der Predigt, es wird deutlich am Abendmahl. Es wird deutlich dadurch, dass wir im Abendmahl, im Mahl des Herrn sehen, dass das ein Bild für uns im Neuen Testament ist, ein erfüllendes Bild, das Brot des Lebens. Und dieses Symbol des Abendmahls, es ist uns letztendlich hinterlassen und zeigt uns, dass wir dadurch in eine besondere Gemeinschaft mit Gott kommen können. Durch das Abendmahl kommen wir in eine besondere, einzigartige Gemeinschaft mit ihm. Es ist ein Symbol dafür, dass wir hier auch an den Tisch des Herrn kommen. Wir kommen an seinen Tisch, um dort zu essen, um dort erfüllt zu sein, um dort eine enge Beziehung, eine nahe Beziehung zu Jesus selbst zu bekommen, wegen dem, was er für uns getan hat. Und das wird so deutlich an 1. Korinther 11, da heißt es in Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst, und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Es ist ein Zeugnismahl. Es ist ein Mahl, in dem wir so eng an Jesus herankommen, mit unseren Gedanken, mit unseren Erinnerungen, mit unserem Wesen, mit unserem Herzen, dass wir dadurch, dass wir das nehmen und dass wir dort sind, den Menschen um uns herum zeigen, wer Jesus ist, was er getan hat und dass er wiederkommen wird. Das wird hier so sehr sichtbar, dass wir in so einer engen Beziehung zu unserem Herrn stehen, dass wir an seinen Tisch kommen und von ihm empfangen, ihn in uns aufnehmen. Wir nehmen ihn in uns auf, haben Anteil an ihm, er ist ein Teil von uns. Noch diesen Tisch, den hat er für uns bereitet, dass wir dorthin kommen können, dass es uns dort an diesem Tisch Gottes gut geht. Und es geht noch weiter, nicht nur, dass wir dorthin kommen können. Beim Abendmahl geht es nicht nur darum, dass wir von dem Brot und von dem Wein nehmen und dabei an Jesus denken. Es ist eine Erinnerung auch dafür, wofür wir eigentlich leben, was eigentlich der Sinn unseres Lebens ist, worauf unser Leben eigentlich ausgerichtet ist. Oft ist es so, Ich weiß nicht, ob du das kennst, im Familienleben. Jeder macht so seine Sachen und man verliert immer wieder den Fokus so aus den Augen. Aber wir kommen als Familie dann immer wieder zusammen. Und am Mittagstisch, da brauche ich eigentlich gar nichts sagen, weil alle anderen reden und ich bin eher der, der zuhören darf. Und jeder erzählt von seinem Geschehen. Jeder erzählt von dem, was er erlebt hat. Und wir haben die Möglichkeit, wieder neu ausgerichtet zu werden auf das, worum es eigentlich wirklich geht. Wie oft kommen dort an diesem Tisch so Nebensächlichkeiten heraus und wir merken, oh, das ist eigentlich gar nicht wichtig. Das ist gar nicht etwas, was irgendwie uns alle hier betrifft oder für alle wichtig ist. Und wie oft ist es so, wenn wir an den Tisch des Herrn kommen, wenn wir zum Abendmahl kommen, wenn uns bewusst wird, was Jesus denn eigentlich für uns getan hat, was das für eine Bedeutung für unser Leben hat. Wie oft ist es dann so, dass wir neu ausgerichtet werden und all die Nebensächlichkeiten, die auftauchen, wir sie erstmal zur Seite legen können und wissen können, das ist jetzt gar nicht wichtig. Es geht um was viel Herrlicheres, Größeres. Ein Leben für ihn. Dein Leben auf ihn hin. Ein Leben in der Nähe und in der Vergebung Gottes. Ein Leben in seiner Liebe und in der Nachfolge und in Gnade. Darum geht es. Und das verdeutlicht dieser Tisch des Herrn. Wir kommen dorthin. Wir sind dort. Wir leben dort. Und dort geht es uns gut. Dort kommen wir zur Ruhe. Dort werden wir neu ausgerichtet. Dort haben wir den Blick, die nächste Verbindung zu unserem Hirten selbst. Und so steht dieser Tisch Gottes nicht nur für das Abendmahl, sondern sinnbildlich, können wir sagen, für eine unglaublich tiefe und fokussierte Gemeinschaft mit ihm. Eine Gemeinschaft, die Sicherheit und Geborgenheit zeigt, eine Gemeinschaft, die Schutz und Liebe zeigt. Und während wir an seinem Tisch sind, während wir nah bei ihm sind, während wir in einer engen Gemeinschaft mit ihm leben, dürfen wir wissen, dass wir sicher sind. Dieser Vers sagt hier also aus, dass wir einen Tisch bei Gott haben oder noch besser, Gott bereitet einen Tisch. Er bereitet einen Tisch für uns, er deckt diesen Tisch, wo wir Zeiten der Ruhe, der Liebe und der Geborgenheit erleben. Wo wir Zeiten erleben, die einerseits auch im Hintergrund schwer sind und von Not sind. Denn er bereitet diesen Tisch angesichts meiner Feinde. Feinde sind immer noch da, sie sind immer noch da und tun etwas und wollen etwas. Aber wir dürfen wissen, dass wir auch dann, wenn wir an diesem Tisch sind, dass wir dann sicher sind, geborgen sind, auch um all diesen Gefahren, die um uns herum sind, wir diesen Zugang zum Tisch brauchen, um sicher zu sein. Und so lasst uns etwas konkreter hineinschauen, wie denn Jesus diesen Tisch bereitet hat. Was er denn wirklich getan hat, denn es heißt hier, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du bereitest ihn. Der Tisch ist also nicht einfach da, er existiert nicht einfach so, sondern er muss gedeckt werden, er muss vorbereitet werden, er muss zubereitet werden. Und dieses Bild wird dann so deutlich, wenn wir uns vorhalten, wie hat Jesus das eigentlich gemacht für uns? Bei den Hirten, die ihr Hochland dann vorbereiten, da sieht es ungefähr so aus, dass sie im Frühjahr mal alleine hochwandern und sich dieses Hochland etwas genauer ansehen und sich überlegen, ja, wenn meine Schafe dann im Sommer hier hochkommen, wie kann ich es dann machen? Was begegnet mir hier alles? Und bevor es dann wirklich losgeht und er mit den Schafen hochgeht, macht er noch 2 Erkundungstouren oder so, um dieses Gebiet vorzubereiten für sich und seine Schafe. Also was macht der Hirte? Er nimmt etwas Salz und Mineralien mit und verteilt es an den Stellen, wo es irgendwie notwendig ist. Er richtet dann ein Lager auf, wo er dann auch sein Zuhause findet in dieser Zeit. Er schaut auf die Felder und auf die Wiesen und er schaut, ob dort giftige Pflanzen sind, ob dort Dinge sind, die er ausreißen muss oder Dinge sind, die er ausklammern muss von der Weide, weil er nicht zulassen will, dass seine Schafe in irgendeine Gefahr hineinkommen. Dass seine Schafe irgendwo an die Weide hinkommen, wo sie ernsthaft Schaden erleiden könnten. Also schaut sich der Hirte auch weiter die Wasserstellen an, die es dort gibt. Die Wasserlöcher, die Brunnen, die Trinkstellen. Und er schaut sie sich genauer an und er fängt an, sie zu reinigen. Er entfernt dann vielleicht die Blätter und die Zweige. Er findet vielleicht tote Tiere, Mäuse oder Vögel, die dort im Wasser ertrunken sind und holt sie heraus und macht das Wasser sauber. Vielleicht muss er einen Damm wieder neu anlegen oder in Ordnung bringen oder es gibt einen Zugang nicht mehr zum Wasser, den er wieder herstellen und bauen muss. Was also alles dazugehört, der Hirte kommt dorthin ohne seine Schafe, schaut sich das alles genau an und dann bereitet er es vor. Er bringt alles in Ordnung, er bereitet es vor für seine Schafe. All das gehört dazu, wenn ein wirklicher Hirte es für seine Schafe vorbereiten will. Und jetzt können wir es doch umso mehr verstehen, oder? Dieses Bild, dass Jesus in genau dieser Weise, wie ein wirklicher Hirte das tun würde, Jesus in der gleichen Weise das auch für uns getan hat. Und wir wollen uns einige Aspekte in Erinnerung rufen, damit wir sehen, wie hat Jesus denn den Tisch für dich und mich gedeckt? Wie hat Jesus denn den Tisch für dich und mich bereitet, dass wir jetzt einfach so dahin kommen können und eine enge, eine nahe Beziehung zu ihm haben können? Zum einen ging Jesus einen einsamen Weg. Jesus ging einen einsamen Weg. Er ging diesen Weg ganz allein und er musste das tun. Und es ist eigentlich so interessant, wenn wir uns anschauen, wann fing dieser einsame Weg denn an? Er fing da an, wo er mit seinen Jüngern am Tisch sitzt. Jesus sitzt mit seinen Jüngern am Tisch, um das Mahl zu feiern. Und sie sitzen da und sie haben Gemeinschaft mit Jesus. Und dann kommt irgendwann dieser Stimmungskiller, wo Jesus dann sagt, ach übrigens, einer von euch, der wird mich in die Pfanne hauen, der wird mich verraten. Und keiner weiß, wer ist es, wer wird es sein. Und alle gehen noch so voll davon aus, ich werde es nicht sein, Jesus. Ich werde mit dir kämpfen bis in den Tod. Ich werde dich nicht alleine lassen. Und Jesus sagt, doch, ihr alle. Ihr alle werdet mich alleine lassen. Ihr alle werdet Anstoß nehmen, ihr alle werdet wegrennen, werden weglaufen in euer altes Leben. Und sie halten entgegen und sagen, nein, das würden wir nie tun, Jesus. Wir kämpfen mit dir bis zum Letzten, bis zum Tod. Eine kurze Zeit später, nach dem Gebet im Garten, wird Jesus gefangen genommen und die Angst kommt und alle rennen weg. Sie sind alle weg, alle weggerannt, bis auf den Letzten, keiner da geblieben. Keiner, der zu Jesus gehalten hat, ohne Ausnahme. Und dann geht Jesus also immer mehr diesen Weg in Einsamkeit. Der Weg wird langsam schmerzhaft für ihn, bitter und einsam. Und dann steht Jesus vor all den Menschen und wird ihnen ausgeliefert als Gefangener. Nachdem Jesus also, wenn wir den Blick etwas zurückwerfen, nicht an seiner Herrlichkeit festgehalten hat, die er im Himmel hatte, nicht an seiner Stellung festgehalten hat, die er im Himmel hatte, nicht an seinen Rechten festgehalten hat, die er im Himmel hatte, sondern all diese Dinge, die er im Himmel hatte, niedergelassen hat und sich selbst erniedrigt hat und Mensch wurde, sich gebunden hat an einen menschlichen Körper als kleines Baby, geht er diesen Weg hindurch und dieser Weg wird immer einsamer, wird immer schmerzhafter. Und Jesus begegnet dann alle Facetten des bösen Menschenherzes, das es so gibt. Die ganze Palette, die wird ihm vorgesetzt, die wird ihm präsentiert. Er erlebt Entbehrungen, er erlebt Spott, er erlebt falsche Beschuldigungen, böswillige Anklagen, er erlebt Gerüchte. Die Menschen verspotten ihn, sie nennen ihn Gotteslästerer, den Sohn Gottes, Gott selbst, der Mensch wird Gotteslästerer genannt. Er wurde Trunkenbold genannt, Freund der Sünder, er wurde ein Betrüger genannt. Sie forderten sein Blut, obwohl er vollkommen war. Also da stehen all diese Menschen vor Jesus. Das sind hirtenlose Schafe, die diesen vollkommenen guten Hirten geopfert sehen wollen, getötet sehen wollen. Der einzig gute Hirte soll für all die Schafe, die gar keinen Hirten haben, sterben. Und als dann Jesus letztendlich am Kreuz hing, verlässt ihn auch der liebende Vater. Als Jesus dann die Sünde auf sich nimmt, die Sünde von uns allen Menschen, verlässt Gott selbst ihn. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und auch wenn wir es gar nicht können und wenn wir versuchen, in diese Geschichte irgendwie hineinzutauchen und hineinzufinden, wir schaffen es nicht, das zu begreifen, was das für eine Einsamkeit sein muss. Wir alle erleben in irgendeiner Form Einsamkeit. Wir alle erleben in irgendeiner Form Konflikte und Streit und Schwierigkeit und Not. Aber diese Einsamkeit von Gott Vater und Gott Sohn zu begreifen, werden wir nie können. Diesen Moment der Einsamkeit greifen zu können, den Jesus erlebt hat, ist für uns unmöglich, weil Jesus noch nie eine Trennung zum Vater hatte. Da wurde sein Blut vergossen und wurde sein Leib zerschlagen, sein Körper. Und dort findet diese Einsamkeit Jesu sein Höhepunkt. Er geht diesen Weg ganz alleine, kein einziges Schaf. Auch wenn ihm die Menschen folgen würden, alle von vornherein, kein einziger von ihnen ging diesen Weg mit. All die Menschen, die ihn zum König machen wollten, noch kurz vorher, keiner von ihnen geht diesen Weg mit. Die Menschen, die ihm überall hin folgten, ihm gefragt haben, wo bist du, wir haben dich gesucht, wir wollten mehr von dich sehen, keiner von ihnen geht mit. Die eigene Familie, die Brüder, die Schwestern, keiner geht mit. Er geht diesen Weg ganz alleine. Und während er dort am Kreuz hängt, wird er von Gott selbst verlassen. Das ist der Weg, den Jesus ging. Aber er ging ihn, um eine Sache zu werden. Er ging ihn, um das Mahl selbst zu werden. Und das ist der nächster Aspekt, der es uns so gut zeigt, wie herrlich sich dieses Bild entfaltet. Jesus selbst wird in diesem Moment zum Festmahl. Beim Abendmahl denken wir an sein Leiden und Sterben und sein Leib und Blut und das wird damit verbunden. Aber nicht, dass wir es einfach genießen und essen können und es irgendwie schmecken sollte, sondern wir sehen es, wir nehmen diesen Herrn in uns auf. Er ist das Mahl, er ist das Gedenkmal, das wir zu uns nehmen, ein innigeres Bild. Ein Bild mit mehr Verbundenheit kann es wahrscheinlich gar nicht geben, als dass wir sinnbildlich sein Leib in uns aufnehmen und sein Blut. Als Jesus dann auferstand von den Toten und die Jünger draußen auf dem See waren, mit den Booten, da steht Jesus am Grill, bereitet Frühstück vor. Während die Jünger also wieder zurückgegangen sind in ihr altes Leben, und irgendwie versucht haben, klarzukommen. Schauen sie hier rüber zum Ufer und sie sehen Jesus am Grill, der ihnen einen Tisch zubereitet. Und sie springen heraus und kommen ans Ufer und sie sehen ihn dort, wie er schon alles für sie vorbereitet hat. Während also die Jünger selbst versagt haben, während sie ihm nicht beigestanden haben, war der Tisch für sie schon bereitet, wo Jesus auf sie gewartet hat, wo er sie haben wollte, wo er sie sehen wollte. Das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Sie haben Jesu Liebe nicht verdient, aber dennoch bekommen. Und er ruft sie zu sich, ganz nah zu sich, an diesen Tisch, den er für sie zubereitet hat, damit sie dort eine enge Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist auch der Moment, in dem Petrus diese Vergebung widerfährt. Der Moment, in dem Jesus die Wunden heilt. Der Moment, in dem die Jünger wussten, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Jetzt geht dieser Weg weiter. Sie erleben eine enge Gemeinschaft mit ihm. Ähnlich ist es auch bei uns. Jesus ging auch den Weg ohne uns. Keiner von uns war dabei. Und wären wir zur gleichen Zeit auf der Welt gewesen, wären wir nicht mitgegangen. Genauso wie all die anderen Menschen. Er ging diesen Weg alleine, ohne uns. Jesus ging diesen Weg ohne irgendeinen Menschen. Kein Mensch wollte ihn begleiten, kein Mensch wollte dort für ihn da sein. Er ging ihn ohne uns, aber er ging ihn für uns. Er ging diesen Weg ohne uns, aber er ging ihn für uns. Das ist sein Unterschied. Dieser Weg der Einsamkeit, diesen Weg alleine durch das Tal hindurch auf diesen höher gelegenen Berg, ging Jesus, damit wir an diesen Tisch kommen können, damit wir bei ihm sein können. Damit wir diese Gemeinschaft mit ihm erleben können, dort finden wir Sicherheit und Geborgenheit. Und dort, so wie ein normaler Hirte hochgeht und sich die giftigen Pflanzen anschaut, unzählige Gefahren vor sich sieht, war Jesus dort und hat das Gift entfernt, hat die verseuchten Wasser gereinigt, hat die Feinde besiegt, die dort auf uns gewartet hätten. Und Jesus ging diesen Weg uns voraus, diesen eigenen einsamen Weg, um alle lebensbedrohlichen Gefahren für uns aus dem Weg zu räumen und dort diesen Tisch vorzubereiten, an den er uns führen wird. Und er selbst nahm all diese Krankheiten dieser giftigen Pflanzen und das Verseuchte auf sich auf seinen Körper, auf seinen Leib, damit wir überhaupt dort nicht sterben müssen. Und Jesus sagt das so gut, von dieser Stelle in Johannes 10, Vers 11. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Also Jesus sagt hier, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Ich bin diesen Weg gegangen. Ich bin diesen einsamen Weg vom Himmel heruntergekommen und den Weg gegangen, damit das Leben da sein kann, damit sie Leben haben. Und nicht nur ein bisschen, sondern im Überfluss, weil ich mein Leben gelassen habe für diese Schafe. Hier zeigt sich, was Jesus bereit war zu zahlen, was er bereit war zu geben, sein eigenes Leben, sich selbst, damit wir an seinen Tisch kommen können, damit er uns dorthin führt und uns empfängt, liebevoll. Wir müssen oft trotzdem einen schwierigeren Weg in unserem Leben gehen. Wir müssen oft trotzdem in unserem Leben einen Weg gehen, der uns herausfordert und der für uns schwer ist. Aber der Unterschied ist, es ist niemals ein Weg wie den Jesus gehen musste. Es ist niemals ein Weg ohne Gott, niemals ein Weg ohne Hirten, sondern wir gehen durch Täler hindurch, durch die unser Hirte schon mal durchgegangen ist, um den Tisch vorher zu bereiten. Wir gehen einen Weg, durch den er vorher schon mehrmals gelaufen ist. Und er weiß, was dort ist. Und am Ende dieses Weges gelangen wir an diesen Tisch des Herrn, wo wir ihn ganz genießen können. Jesus besiegt auch dort die Feinde. Die Feinde, die da waren. Die Feinde, die uns zur Bedrohung waren, die für uns hätten sein können. Und er ging diesen Weg, um den Feinden die Macht zu nehmen. Die wilden Tiere, sie haben eigentlich keine Angst vor den Schafen. Aber den Hirten, den können sie schon fürchten. Für die wilden Tiere, die Schafe angreifen wollen würden, gibt es eigentlich keine bessere Situation, als wenn der Hirte gar nicht da ist. Wenn die Schafe allein sind, ohne den Hirten, dann versuchen sie anzugreifen. Dann versuchen sie, ihr Mahl dort zu genießen. Und die Schafe, sie können sich gar nicht selbst verteidigen, sie sind schutzlos ausgeliefert. Und wenn also der Hirte selbst da ist, ist das der größte Trost für sie. Die Schafe, sie haben Vertrauen zu überleben, wenn der Hirte da ist. Ohne ihn sind sie verloren. Und Jesus, er ging diesen Weg und hat dort jede Macht besiegt. Jede Macht, die uns vom Tisch fernhalten kann. Er hat diesen Tisch in vollem Umfang für uns vorbereitet und gedeckt. Und die Feinde, sie müssen straucheln und fallen und haben keinen Zugriff mehr auf uns. Wenn wir an diesem Tisch sind, können uns die Feinde nichts tun. Aber das möchten wir etwas genauer beleuchten, auch durch den dritten Punkt. Die Feinde des Tisches. Wir möchten kurz festhalten, welche Feinde denn Jesus besiegt hat und warum es heute auch für uns wichtig ist, das nochmal uns vor Augen zu halten. Denn obwohl die Feinde nicht mehr uns antasten können oder uns vom Tisch losreißen können, sind sie immer noch da. Das sagt der Text hier. Das sagt Psalm 23, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, vor dem Angesicht meiner Feinde. Nun, Jesus, er besiegte drei unterschiedliche Feinde, die wir so nennen könnten, die uns bedrücken und plagen. Es ist der Tod, es ist die Sünde und es ist der Teufel. Und die Art und Weise, wie Jesus das getan hat, macht die Bibel sehr deutlich. Ich möchte nur ein paar Stellen nennen für jeden von diesen. Ihr könnt gerne mitlesen, wenn ihr so schnell seid, mit aufzuschlagen. 1. Korinther 15, Vers 54. Hier wird so sehr der Sieg über den Tod besungen. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, dass er uns den Sieg gibt. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Also hier wird so gut auf den Punkt gebracht, der Tod ist besiegt. Der Tod hat seine Macht verloren. Der Tod konnte Jesus nicht halten. Den Stachel gibt es nicht mehr. Gott sei Dank, dass er uns auch den Sieg durch Jesus gibt. Durch Jesus wurde der Tod besiegt. Jesus besiegt auch die bösen Mächte und den Teufel, auch hier Kolosser 2, Vers 15. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Dann noch gleich Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder des Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Jesus selbst hat die bösen Mächte besiegt. Jesus selbst hat sie ausgezogen, hat sie selbst zur Schau gestellt, hat über sie triumphiert, über sie gesiegt, hat sie lächerlich gemacht. Und sie sind nicht mehr. Er selbst hat den, dessen Reich dieser Welt gehört, ihm dieses Reich weggenommen, hat ihn besiegt, den Teufel selbst. Aber auch den Sieg über Sünde in Römer 5, Vers 18. Also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Auch hier sehen wir, es war die eine Sünde, die alle Menschen zur Verdammnis gebracht hat. Es war die Sünde, die Erbsünde, die in uns ist und in uns wohnt. Aber es ist auch der Sieg Jesu, der uns diese Gerechtigkeit bringt, die Gerechtigkeit des Lebens, den Sieg über Sünde. In all diesen Stellen wird so gut deutlich, dass Jesus einen ganz eindeutigen Sieg errungen hat. Er den Tod besiegt hat und der Tod die Macht verloren hat. Er den Sieg über den Tod durch Jesus uns gegeben hat. Auch wenn wir sterben werden, einen körperlichen Tod sterben werden, doch nicht für ewig. Wir werden bei ihm weiterleben. Er hat über die bösen Mächte triumphiert. Er hat sie zur Schau gestellt. Er hat ihnen Kraft und Ehre genommen und er stellt sie aus und stellt sie dorthin und zeigt, wie kraftlos sie jetzt sind. Und Jesus nimmt dem Teufel alle Kontrolle. Er hat die Zügel nicht mehr in der Hand, er kann nichts mehr ausrichten. Auch wenn er es versucht und wenn er arbeitet und wenn er ringt, Jesus hat ihm die Macht geraubt. Und das heißt nicht, dass er nicht mehr gefährlich ist. Das heißt nicht, dass er nicht mehr tun kann. Wir machen oft in unserer Zeit und in unseren Gebieten das Problem oder den Fehler, dass wir das kleinreden, den Teufel kleinreden, die bösen Mächte kleinreden, aber sie sind da, auch hier in Deutschland, sie sind da. Wir verdecken es nur gerne durch Krankheiten und durch Medikamente und durch andere Dinge, aber sie sind da, es gibt sie. Kleinreden wäre falsch. Jetzt ist es also so, dass diese Feinde da sind, aber es ihnen an Macht fehlt. Es ihnen an Macht fehlt, den Schafen Gottes etwas anzutun. Und auch wenn wir Teil der Herde sind, bedeutet das nicht, dass der Teufel oder die Sünde keine Macht mehr in uns haben könnte oder uns nicht schaden könnte. Sie könnten uns schaden, sie könnten etwas bewirken. Die Sünde kann sehr wohl einen Schaden in deinem Leben haben, wenn du es zulässt. Der Teufel kann sehr wohl durch Versuchungen des Lebens in deinem Leben Schaden anrichten, auch wenn du nicht mehr sein Eigentum bist, sondern Jesus gehörst. Und meistens gibt es da so eine kleine Faustregel, die ganz gut funktioniert. Der Tisch ist gedeckt, der Tisch ist da. Und dort an diesem Tisch kannst du tiefe Gemeinschaft mit deinem Herrn haben. Und er ist gedeckt vor dem Angesicht deiner Feinde. Das heißt, die Feinde, sie sind in der Nähe. Sie sehen diesen Tisch, sie blicken auf diesen Tisch und sie warten nur auf eine Sache, dass du diesen Tisch einmal verlässt, dass du einmal von diesem Tisch woanders hingehst. Du kommst also in Gefahren, wenn du diesen Tisch verlässt, wenn du die Gemeinschaft mit Gott verlässt, dann wird es gefährlich für dich. Und wenn du dich von seiner Gemeinschaft löst und dich distanzierst und dann dort beginnst, dich eigentlich automatisch dadurch selbst in Gefahr zu bringen. Und erstmal scheint es sicher auszusehen, wenn du diesen Tisch verlässt und ein paar Schritte weggehst, ist diese Gemeinschaft deines Hirten. Es scheint sicher zu sein, aber es wird nicht lange so bleiben. Denn du bist nur sicher, wenn du nah bei deinem Hirten an diesem Tisch Gottes bist. Und sobald du dich von ihm entfernt, aus dem sicheren Umfeld, das er für dich vorbereitet hat, das er für dich gewollt hat, sobald du dich von dort entfernst und eigene Wege gehst, bist du nicht mehr sicher. Bist du in Gefahr. Es ist wichtig, dass wir diesen Tisch kennen. Es ist wichtig, dass wir diese enge Gemeinschaft mit dem Herrn kennen und wissen, dass wir nur dort sicher sind und nirgendwo anders sicher sein können. Martin Luther, er brachte das gut in einer Predigt über Psalm 23 auf den Punkt. Ich möchte diesen Abschnitt gern vorlesen. Das heißt hier, wo Gott ist, da ist Friede. Ein Friede, den die Welt nicht geben kann. Ein Friede, der das Herz still macht, selbst wenn ringsum die Feinde toben. Denn wo dieser Friede wohnt, da hat der Teufel keinen Platz. Er mag schreien, er mag drohen, er mag seine Netze auswerfen, aber er kann nicht hinein, wo Gott die Türe hält. Es ist, als hätte Gott einen Tisch gedeckt mitten im Sturm und sagt, setz dich, iss, trink, hier bist du mein Gast und kein Feind wird dich mir entreißen. Aber wehe dem, der diesen Tisch verlässt, draußen, wo Gottes Gegenwart nicht spürbar ist, da lauert der Teufel mit all seinem Hass und seiner List. Bringt es hier so gut auf den Punkt. Gott hat diesen Tisch gedeckt. Er hat ihn vorbereitet. Er hat uns eingeladen. Und wir dürfen dort diese enge, gute Gemeinschaft mit ihm haben. Wir dürfen dort dazugehören. Wir dürfen Teil davon sein. Und es gibt an diesem Tisch, wenn wir an diesem Tisch sind, gibt es nichts, das uns davon fernhalten kann oder uns aus der Tischgemeinschaft des Herrn herausreißen kann, uns dort herausrauben kann. Dort sind wir sicher, weil dort ist Frieden. Der Teufel kann nicht sein, wo Frieden ist. Der Teufel hat dort nichts zu suchen. Mögen wir auch davon ermutigt werden heute, dass dieser Tisch nicht nur für uns gedeckt ist, sondern dieser Tisch uns auch so viel Sicherheit gibt, so viel Geborgenheit und die Feinde ausgeschlossen sind von diesem Tisch, weil wir an diesem Tisch letztendlich alles finden, was wir brauchen. Das ist es, was wir hören dürfen, was wir wissen dürfen und was uns heute so neu bewusst werden darf letztendlich. Am Tisch des Herrn haben wir alles, was wir brauchen. Dort haben wir Frieden, Sicherheit, wir haben Liebe, wir haben Gnade und Geborgenheit. Und manchmal fragen wir uns, wie sicher wir sind an dem Ort, wo wir uns befinden. Und manchmal reden wir uns ein, dass es uns auch dort ganz gut geht, wo wir sind, auch wenn wir nicht an diesem Tisch sind. Und wir reden uns ein, dass es schon irgendwie werden wird, dass es schon irgendwie gut werden wird. Aber eigentlich wissen wir, dass wir gerade dabei sind, uns von unserem Herrn zu entfernen, einen eigenen Weg zu gehen. Und irgendwann auf diesem Weg, wo wir uns langsam entfernen, stürzen wir diesen Abhang herunter. Laufen wir in diese Falle hinein. Und die Frage ist dann nicht, wie weit ist mein Hirte weg? Sondern die Frage, die wir uns dann stellen, wie weit bin ich von meinem Hirten weggelaufen? Wie nah kann ich denn an diesem Tisch sein? Wie nah kann ich denn an dieser Gemeinschaft mit dem Herrn teilhaben? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen müssen, denn dort finden wir alles. Die Gefahren und die Nöte sind da, sie sind außerhalb des Tisches, sind sie da, sie sind vorhanden. Aber am Tisch können sie nur zuschauen, können sie nur von Ferne sehen. An diesem Tisch finden wir selbst eine reine Zuflucht, eine tiefe Liebe, die uns der Hirte geben will. Ein weiteres Predigtzitat, aber diesmal von Spurgeon, er hat sich auch sehr gut dazu geäußert. Ich möchte es auch vorlesen. In der Gegenwart meines Hirten, da wo er mich führt, wo ich seine Stimme höre und seinen Stab spüre, können die Wölfe heulen, so laut sie wollen. Ihr Geheul mag furchterregend klingen, ihre Zähne möchten glänzen, aber sie können mir nichts anhaben. Warum? Weil der Hirte da ist. Sein Stab schützt mich. Sein Blick hält die Feinde in Schach. Sie mögen um mich herum lauern, aber sie kommen nicht durch die Linie, die er zieht. Es ist, als säße ich am Tisch, gedeckt mit seiner Fürsorge, und die Wölfe können nur von fern zuschauen, machtlos gegen die Hand, die mich hält. Wie wichtig ist heute diese Lektion für uns? Es ist nicht so, dass die Mächte der Welt uns nichts antun könnten. Oder dass sie keine Auswirkung auf uns haben können. Da, wo wir den Tisch verlassen und wo wir uns in ihre Nähe begeben, dort können sie in unser Leben hineinwirken. Und wenn wir vom Tisch des Herrn in diese Richtung der Feinde hineinschauen, kann es uns Angst machen. Die Welt kann uns Angst machen. Die Gedanken der Welt, die Richtung der Welt, die Gesellschaft, all das kann uns Angst machen. in der Zeit, in der wir heute leben. Wir können Angst haben, wenn wir die Nachrichten lesen. Auf jeden Fall. Aber in einer sterbenden Welt, in einer untergehenden Welt, können wir am Tisch des Herrn immer noch sicher sein, weil wir wissen, dort können die Feinde uns nicht holen. Dort können die Feinde uns nicht fortreißen. Dort sind wir sicher. Dort finden wir einen Ort der Sicherheit und des Schutzes, weil es der Tisch des Herrn ist. Und ich wünsche es heute uns allen, dass wir dadurch noch mehr gestärkt werden, in unserem eigenen Vertrauen zu unserem Herrn zu sagen, ich will nirgendwo anders sein. Ich will nirgendwo anders sein als diesem Tisch. Ich will keinen anderen Ort aufsuchen, als diese enge Gemeinschaft zu meinem Hirten zu haben und zu genießen. Ich will keine andere Gemeinschaft haben, nach der ich mich sehne, bei der ich gerne sein will, die mir irgendein Profit verschafft. Ich möchte nur an dieser Gemeinschaft sein, nur an diesem Tisch sein und dann wissen, Geschwister, und dann wissen, dass alles gut ist, dass alles sicher ist, dass ich an dem Hirten Fürsorge und Liebe bekomme. Gott segne uns, wenn wir darüber nachdenken. Amen. Lass uns noch aufstehen. Ich möchte noch beten und dann gehen wir zur Gebetsstunde über. Herr Jesus, wir schauen auf zu dir und wir danken dir so sehr für den Tisch, den du bereitet hast und was du alles auf dich genommen hast, Herr, und welchen Weg du gegangen bist, ist für uns unbeschreiblich. So herrlich, dass uns die Worte fehlen. So wundervoll, dass wir zu dir schauen und nicht wissen, was wir dazu sagen können, weil es so voller Schönheit und voller Gnade ist und wir es nicht verdient haben. Wir möchten beten, Herr, dass du uns regelmäßig an diesen Tisch der Gemeinschaft mit dir führst und wir ihn lieben lernen, wir ihn schätzen lernen, wir nirgendwo anders sein wollen. Du kennst an jeden von uns. Du weißt, wo wir vielleicht auch in Lebensbereichen weggelaufen sind vor diesem Tisch, vor dir. Herr, führe du uns heute zurück. Führe uns heute dorthin, wo wir sein müssen. Damit wir die Nähe zu dir kennenlernen, die Nähe zu dir lieben lernen und wir darin treu werden, Herr. Treu an deiner Seite zu stehen, treu mit unseren Augen auf dich zu blicken und Herzen zu haben, Herr, die ganz dir gehören. Dir sei die Ehre. Amen.